Ja, herzlich willkommen zu New Care New Leadership, dem Podcast von Altenheim für Führungskräfte aus der Altenhilfe. Heute geht's um Cannabis. Ich sag's ganz frei raus und ich habe drei ganz tolle Gäste eingeladen. Einmal den Sascha Saßen, der ist Geschäftsführer bei Hesena, betreibt Pflegeeinrichtungen. Und dann habe ich noch Thomas Chaton und Thorsten Greif von 420 Pharma da. Hallo und herzlich willkommen.
Hallo, hallo, liebe Olga.
Servus, schön, hallo.
Schön, dass ihr da seid. Ich habe schon eingangs gesagt, es wird ein bisschen herausfordernd, zu viert im Podcast. Das hatte ich auch noch nie. Ich hoffe, wir fallen uns nicht zu viel ins Wort. Wir kriegen das schon hin. Transparenz halber muss ich sagen, mit Sascha hatte ich jetzt ein Interview für Care Konkret gemacht, wo es schon um den Cannabis-Einsatz in Pflegeeinrichtungen ging. Ich habe jetzt also schon ein bisschen Hintergrundwissen sammeln dürfen. Wir reden heute nicht übers Kiffen im Pflegeheim, sondern wir reden über den Einsatz von medizinischem Cannabis im Pflegeheim. Also das möchte ich hier nochmal ganz deutlich sagen. Sascha, an dich die Frage, wozu das Ganze? Warum brauchen wir medizinisches Cannabis im Pflegeheim?
Die Erklärung ist im Prinzip relativ einfach, würde ich sagen. Wenn es allen Leuten gut gehen würde, die Lebensqualität keine Fragen aufwirft und auch hochbetagt im Alter, unter der Einnahme der schulmedizinischen Herausforderungen, wenn es da keine Probleme geben würde, dann wird sicherlich niemand auf die Idee kommen, irgendwie nochmal eine Alternative ins Spiel zu bringen. Was wir aber sehen, ist etwas anderes. Jenseits des privaten Konsums hat Medizinalcannabis auch eine historische Daseinsberechtigung. Es ist am Ende des Tages nicht ein Naturheilprodukt, aber es ist eine Pflanze, die in der Natur natürlich vorkommt, aus der etwas gewonnen werden kann. Da gibt es auch andere Pflanzen, wie beispielsweise das Morphin, was zum Beispiel in der Schmerzmedizin stark etabliert ist. Ich als Schmerzexperte habe aber in meiner pflegerischen Zeit sehr viel erleben dürfen, dass unter der Einnahme der konsequenten schulmedizinischen Präparate die Lebensqualität oftmals ein Stück weit geopfert werden musste, zulasten von Mobilität, zulasten von Verdauung, zulasten von Stuhlgangsthematiken, zulasten von ich bin nicht mehr wach, ich bin nicht mehr fit, ich kann nicht mehr richtig schlafen. All diese Alltagsprobleme, Patientenberichte waren oftmals dann so gewesen, dass hier die Problematik eigentlich überwiegt, jenseits des ursprünglichen eigentlichen indikativen Potenzials, Schmerzmedizin beispielsweise zu betreiben. Und hier ist es jetzt so, dass in den Studien an Medizinalcannabis nicht mehr vorbeigeht, das als Option und als Alternative, nicht als den perfekten Plan, in die Waagschale zu werfen, und zwar exakt genau dann, wenn bisherige Präparate an ihre Grenze gestoßen sind. Und genau dafür bin ich der Meinung, muss man sich stark machen, um den Menschen, die uns anvertraut werden, nochmal eine Perspektive zu bieten oder überhaupt eine Perspektive zu bieten von Möglichkeiten, die völlig legal zugänglich sind. BTM-Standard, alles ausgeführt worden. Das heißt also, die Barriere ist niedriger als je zuvor. Und da möchten wir einfach ermöglicher sein und halten unsere Tür diesbezüglich offen.
Man muss ja auch sagen, du bist nicht nur Geschäftsführer, du bist ja auch Pain Nurse. Und hast dich auch schon wirklich sehr lange, sehr viel, sehr intensiv mit dem Thema beschäftigt. Kennst wahrscheinlich jede Studie dazu. Und dir geht es einfach darum, die Lebensqualität von Menschen in Pflegeeinrichtungen zu verbessern und einfach auf diese Option auch aufmerksam zu machen. Weil ja, wir wissen, Menschen, die ins Pflegeheim gehen, sind multimorbid, nehmen viele unterschiedliche Medikamente. Es gibt Wechselwirkungen. Und du sagst, hey, es gibt da eine Möglichkeit, und zwar medizinisches Cannabis, dass die Lebensqualität der Menschen einfach möglicherweise, trifft nicht auf jeden zu, aber es sollte einfach als Option in Betracht gezogen werden. Und Thomas und Thorsten, mit eurer Firma versucht ihr, das in die Umsetzung zu bringen, kann man, glaube ich, so sagen. Vielleicht erzählt ihr einmal über euch, was ihr eigentlich macht.
Gut, dann übernehme ich mal kurz das Wort hier. Der Thorsten hier von 420 Pharma zusammen mit dem Thomas und noch zwei weiteren haben wir das Ganze mal gegründet vor noch gar nicht allzu langer Zeit, glaube ich 5 Jahren. Damals mit dem Anspruch, dass wir uns den Markt angeschaut haben und gesagt haben, okay, qualitativ geht hier sicherlich noch einiges mehr. Damals waren es 4 große Spieler auf dem Markt, auch kein Deutscher dabei, sondern alles entweder ein Holländer oder 3 kanadische Firmen bzw. Amerikaner. Und wir sind aber damit reingegangen, haben gesagt, das kann qualitativ hier noch nicht alles gewesen sein. Und wir wollten der Goldstandard für Medizinalcannabis werden. So sind wir wirklich angefangen. Und so sind Thomas und ich damals durch Kanada gereist, weil das muss man schon sagen, sind mit Abstand die besten Anbauer. Und haben uns dort wirklich nur fast 100 Anbauanlagen angeschaut, bis wir der Meinung waren, wir haben jemanden, der das qualitativ so hingebogen kriegt unter den ganzen regulatorischen Herausforderungen, die man dort hat. Es ist damals noch ein BTM gewesen, also Betäubungsmittel. Und du hast sehr hohe Grenzwerte, was das Thema Mikrobiologie angeht, Schwermetalle und so weiter. Aber Mikrobiologie ist wirklich das Herausforderndste, dass du jeden Monat, das heißt Ware aus Kanada beziehen konntest, unbestrahlt. Das war nämlich unser Ansatz. Da kann Thomas gleich aber sicherlich auch noch was zu sagen, der die Anforderungen hier in Deutschland erfüllt. Weil du hattest damals ein Problem, wenn du das einmal hier im Land hattest und hast dann durch eigene Tests oder durch Tests mit Fremdlaboren herausgefunden, dass die Mikrobiologie-Level zu hoch sind, dann war Folgendes, du musstest die Ware nämlich verbrennen. Das heißt, du konntest sie nicht wieder zurückschicken. Und das heißt, wir haben sehr, sehr früh angefangen, auch dann, wir kommen aus Paderborn, in Paderborn alle nötigen Lizenzschritte unter EU-GMP, das ist der Standard, den wir hier beachten müssen, selber aufzubauen in Paderborn. Das ist nicht ganz trivial, gerade was das Thema Betäubungsmittel angeht. Und wir haben halt die sogenannte Supply Chain, haben wir von vornherein darauf geachtet, dass wir die komplett unter Kontrolle haben. Weil das war uns auch schon klar, dass wir, gerade wenn wir im Bereich Distribution unterwegs sind, dass hier das A und O sein wird, diese Supply Chain komplett zu kontrollieren.
Also es ist ein hoch kontrolliertes Produkt und es gibt hohe Anforderungen an dieses Produkt, wenn das ein medizinisches Cannabis ist, was in Deutschland dann auf Rezept in der Apotheke dann eben auch bezogen wird, dann bestehen da ganz hohe Anforderungen, höre ich jetzt jedenfalls so raus.
So ist es.
Also man darf sich jetzt gar nicht vorstellen, ich glaube, das wissen die meisten Zuhörerinnen und Zuhörer auch, dass man jetzt da irgendwie sich einen Joint dreht und dann da kifft und high wird. Also so ist das auf gar keinen Fall, sondern da diese Mittel, die high machen, sind da schon raus, glaube ich. Ne? Also oder die Grenzwerte sind ganz, ganz...
So kann man es nicht sagen.
Also dann erklär mal.
Also die Mittel, die high machen, die sind da immer noch drin, weil die sind ja unter anderem auch dafür zuständig, dass die Schmerzen reduziert werden an der Stelle. So ist es nicht. Es geht wirklich darum, in einem medizinischen Kontext zum Beispiel mit einem Arzt eine Dosis für sich selbst herauszufinden und eine Darreichungsform für sich selbst herauszufinden, in der man eben nicht high wird. Also man kann das Produkt inhalieren, man kann es rauchen, man kann es per Extrakt oral einnehmen. Also es gibt verschiedene Darreichungsformen und die haben alle unterschiedliche Vor- und Nachteile. Und das klassische Rauchen, was wir natürlich an der Stelle auch nicht empfehlen, ist das, was am schnellsten dazu führt, dass halt die Wirkstoffe im Körper aufgenommen werden und ich sehr schnell sehr high werde. Das geht dann relativ schnell auch wieder raus aus dem Körper. Und in einem medizinischen Kontext, gerade auch im Pflegekontext, werden dann eher mit inhalierbaren Extrakten oder orale Extrakte oder Gummis, also einfach Gummibärchen, die man dann essen kann, gearbeitet, weil diese orale Einnahme zum Beispiel, die führt dann dazu, dass das ganz anders verstoffwechselt wird über die Leber und dieser Effekt hält dann viel länger an, ist dann aber auch nicht so stark plötzlich, wie wenn ich jetzt direkt einen Joint rauche, weil da kommt sehr viel THC sehr schnell in meinen Körper. Und über eine andere Einnahmeform, auch über zum Beispiel diese inhalierbaren Vapes, die wir jetzt rausgebracht haben, als erstes und einziges Medizinprodukt in dem Markt hier, da habe ich eine standardisierte Wirkstoffmenge drin. Das heißt, ich kann eine Stunde dran ziehen, da kommt aber trotzdem nur 1 Milligramm oder 2 Milligramm THC raus, so dass ich dann dieses High-Werden, was man eben als Freizeitkiffer kennt, von einem Joint, so in der Form nicht bekomme.
Genau, das
sind schon drin, um einfach mal medizinisch korrekt hier.
Die sind drin, aber eigentlich wollte ich damit sagen, man wird nicht high, also muss ich dann nicht vorstellen, dass auf einmal
Am Anfang der Therapie kann das immer mal passieren, weil da kennt man seine Dosis ja noch nicht, seine Toleranz und das ist auch bei jedem Menschen sehr unterschiedlich, die Bioverfügbarkeit, wie der Stoff jetzt gerade aufgenommen wird, aber sobald man die kennt, sollte das dann eigentlich in der Form so auch nicht mehr passieren. Und bei regelmäßigem Konsum ist es dann auch so, dass diese starke Anflutung oder dieses extreme High-Sein in der Form auch nicht mehr so spürbar ist.
Ja, verstehe. Sascha, was wäre denn so eine typische ja, Indikation für Medizinalcannabis. Also du bist Pain-Nurse. Vielleicht kannst du mal ein Beispiel nennen. Ich habe eine Bewohnerin, wo ich denke, oh, die Medikamente irgendwie, ist die Person liegt nur noch im Bett und ist vielleicht sogar ein bisschen depressiv oder unruhig oder hat irgendwelche anderen Nebenwirkungen, Wechselwirkungen. Also wo würdest du sagen, hier lohnt es sich mal drauf zu schauen, ob man da nicht auch mit medizinischem Cannabis was machen könnte?
Ja, es gibt einmal den klassischen schulmedizinischen diagnoseorientierten Ansatz, dass man sagt, okay, Patienten mit der und der Erkrankung, da gibt es Erfahrungen mit der und der Variante der Anwendung von Medizinalcannabis. Da bin ich aber nicht nur kein Freund von, sondern das entspricht auch nicht der gegenwärtigen gelebten Praxis in der professionellen Altenpflege, sondern lass uns lieber hier mal symptomorientiert rangehen und zu sagen, okay, was bietet mir denn der Bewohner, der Pflegebedürftige, an Klinik, also an beobachtbaren Verhalten an, was letztendlich seine Ursache immer in ganz anderen Kontexten hat. Also in der Primärdiagnose, aber auch in der Therapie, die zur Diagnose anheimgestellt wurde. Ich mache ein Beispiel. Jemand ist Schmerzpatient und ist sicherlich suffizient auch in der Schmerztherapie eingestellt. Das Schmerzniveau ist okay. Aber die Begleitumstände, die mit der Schmerztherapie einhergehen, also das ultimative Unwohlsein beispielsweise, ich habe den Appetit nicht mehr so, wie ich es brauche. Ich kann mich auch nicht mehr auf soziale Situationen einlassen. Der Betreuungsdienst hat ein tolles Angebot. Schau dir einfach mal an, was wir jetzt auch an Innovationen im Markt haben, was man alles jetzt neu erleben kann mit virtueller Realität und so weiter. Und all das funktioniert nicht mehr. Und genau da muss man mal eine Überlegung anstellen, ob man da mit diesem Thema gegebenenfalls reingeht. Das Gleiche kann aber auch etwas sein, wo die Mobilität beispielsweise herabgesetzt ist, um genau das wieder zu ermöglichen. Oder der Patient, der Bewohner erzählt mir von seinem Wunsch, mal so eine Nacht wieder richtig am Stück 8 Stunden zu schlafen und morgens richtig ausgeruht zu sein. Das wäre doch etwas, was lebensqualitativ bei den Leuten wirklich ganz oben auf der Wunschliste steht. Und dann sind das die Medikamente, die gegebenenfalls genau dieses ermöglichen können. Mit einem kleinen Nebeneffekt. Und der Nebeneffekt ist ja der, dass wir häufig, das hören natürlich jetzt die, die ansonsten vom Pharmamarkt profitieren, nicht so gerne, dass man eine Substitution vornehmen kann und man sagt, okay, also der Arzneimittelverbrauch in Deutschland, der ist ja bemerkenswert, so drücke ich jetzt mal nett aus, im Vergleich zu Europa, hat aber wahrscheinlich nichts mit dem Bauplan der Deutschen zu tun, sondern möglicherweise mit unserem System oder den falschen Anreizen. Das heißt also, hier besteht auch die Möglichkeit, durch den Einsatz von Medizinalcannabis eventuell eine Vergünstigung des gesamten Arzneimittelcocktails vorzunehmen bei gleichzeitiger Steigerung der Lebensqualität. Und das sollte im Interesse aller sein. Also sowohl der Gesundheitsministerin gegenwärtig, die auf der Suche ist nach Sparpotenzialen, sicherlich jetzt im Kleinen gesprochen, aber das macht ja bekanntlich auch Mist. Aber auch für die Bevölkerung selbst, die hier natürlich nochmal ein Versprechen bekommen, auch fit im Alter zu sein und das Bestmögliche aus sich rauszuholen. Also das wären jetzt so meine Empfehlungen, die ich da reingehen könnte, tatsächlich wirklich nur symptomorientiert daran zu gehen.
Und trotzdem wird es ja noch relativ selten gemacht. Und aus früheren Gesprächen mit dir weiß ich, es hat irgendwie noch so ein bisschen was Verruchtes, möchte ich mal sagen, an sich, obwohl wir ja wirklich von medizinischem Cannabis sprechen und von nichts anderem. Ne? Aber irgendwie gibt es trotzdem bei den Kassen, bei den Ärztinnen und Ärzten, aber vielleicht sogar auch bei den Angehörigen oder bei den Pflegekräften so eine, ja, vielleicht erstmal so eine Abwehrhaltung dagegen. Ich möchte es jetzt nicht pauschalisieren, aber es kommt
geht
ja noch nicht
so in die Richtung Abwehrhaltung definitiv, weil wir haben ja auch in den letzten 50, 100 Jahren ein sehr negatives Marketing für Cannabis medial erfahren. Es geht ja wirklich darum, dass diese Pflanze eben aus dieser Illegalität oder beziehungsweise aus diesem Freizeitkonsum raus extrahiert wird, weil auch Alkohol ist in einigen, ich sage jetzt mal, Medizinbestandteil. Es gibt andere Stoffe, die auch in medizinischen Präparaten vorkommen, die natürlich, wenn ich die ganz anders dosiere, hochgradig süchtig machen, gefährlich, was weiß ich, was alles sind. Also dieser medizinische Kontext geht darum, ich habe einen Stoff, wenn ich davon sehr viel nehme, geht's schief, wenn ich eine gewisse Dosis nehme, hilft der mir. Und genau diese Geschichte muss man auch den Menschen erstmal näher bringen, nach dem Motto, also du musst per se erstmal keine Angst davor haben, das ist nur eine Pflanze, man kann die inhalieren, man kann dies und das und jenes machen. Natürlich, wenn ich es übertreibe, kann ich damit Zustände hervorrufen, die jetzt nicht besonders empfehlenswert sind. Aber wenn ich die in einem normalen Maße nutze, dann ist das sogar was sehr Positives. Und dieses sehr Positive ist das, was quasi in den Medien in den letzten Jahren nie vorkam, weil es eben, wie gesagt, aus anderen Gründen wurde Cannabis auch dafür genutzt, entsprechend Politik zu machen, andere Dinge durchzukriegen. Und dann braucht man immer ein paar Dinge, die man da mit einbauen kann, damit man auch eine schöne Geschichte erzählen kann. Und die Geschichte von Cannabis, die kommt eben sehr negativ aus den anfänglichen Jahren 20. Jahrhundert aus den USA, hat sich dann über die ganze Welt quasi verteilt und seitdem ist das eben dieses extrem negative Image, was Cannabis halt hat. Und alle, die Cannabis rauchen, das sind irgendwelche langhaarigen Spinner und die machen den ganzen Tag nichts, die sind alle faul, das sind ja auch so Vorurteile und die Realität sieht aber anders aus.
Vor allem, wenn man es im medizinischen Kontext auch nutzt. Und was ja auch schon immer, glaube ich, schon viel länger als diese Freizeitlegalisierung war.
Eine der ältesten Heilpflanzen der Welt. Ja. Also es gibt Aufzeichnungen 2.000, 3.000 Jahre vor Christus, wo in China bereits mit dieser Pflanze behandelt wurde. Es gibt in alten Steinzeithöhlen Funde, dass sogar die Steinzeitmenschen schon Cannabis konsumiert haben, aus welchen Gründen auch immer. Aber das ist eine sehr, sehr, sehr alte und 20., 19. Jahrhundert, da waren, also Anfang 20. und davor im 19. Jahrhundert, waren mehr als die Hälfte aller Apothekenpräparate Cannabispräparate. Also es gab diesen medizinischen Markt auch schon mal und der wurde dann, wie gesagt, eben aufgrund von anderer, Prozesse einfach kaputt gemacht und dann kam eben dieses weltweite Verbot durch eigentlich eine Opiatkonferenz, weil Cannabis ist kein Opiat, aber innerhalb dieser Opiatkonferenz gab es dann diese sogenannte Liste der verbotenen Substanzen und irgendwie hat es dann Cannabis auch da drauf geschafft und seitdem ist es eben in diesem Licht.
Kleiner Geschichtsunterricht hier noch.
Ja.
Das ist spannend. Ja. Aber es ist ja schon auch länger erlaubt, rezeptpflichtiges medizinisches Cannabis zu konsumieren. Genau,
2015 war so die wichtigste Gesetzesänderung dazu, ja. Genau.
Es gibt ja einfach Menschen mit gewissen Krankheitsbildern, die auch sagen, mir hilft das super und ich möchte gar nichts anderes. Aber ich hatte immer so den Eindruck in der Berichterstattung, die müssen dann auch immer ein bisschen kämpfen, zum Beispiel mit den Kassen.
Ja.
Und Sascha, aus unseren Gesprächen weiß ich, wenn man wirklich diese Option in Betracht ziehen möchte, in einer Pflegeeinrichtung, dann muss man informieren, bilden, schulen, vielleicht auch das ein oder andere Gespräch führen, weil man hat ja nicht nur die Pflegekräfte zu schulen, sondern man muss ja auch mit den Ärztinnen und Ärzten die Gespräche führen. Man muss das bei den Kassen begründen. Ich glaube, wenn man diese Option für einen Bewohner sieht oder eine Bewohnerin, dann muss man ja auch wirklich das, man kann das nicht einfach so, man kann nicht einfach sagen, Frau Müller kriegt jetzt mal Medizinalcannabis, sondern es muss auch wirklich begründet werden, warum das jetzt eine Option ist, richtig?
Ja, korrekt. Ne? Und warum bisherige Verfahren nicht zu dem Erfolg geführt haben, der jetzt sich eigentlich hätte einstellen sollen und dass es auch eine anerkannte Therapieoption ist, Medizinalcannabis jetzt einzusetzen. Das sind verschiedene Strategien, die natürlich dann auch den Verordneten ein Stück weit beigebracht werden müssen. Aber da haben wir natürlich einen riesengroßen Support-Mechanismus natürlich antizipiert und vorgedacht, weil man nicht einfach nur denken muss, die Jungs fahren jetzt nach Kanada, holen das Zeug irgendwie rüber, dann wird das irgendwie in Laboren vorbereitet, wird rausgeschickt und das war's dann. Ganz so einfach ist es eben nicht. Diese Strategien müssen erlernt werden. Oftmals, das wissen wir, hat der Mensch ja eine Natur in sich selbst drin, die so eine Abneigung hat gegen, das ist natürlich aufwendig, das andere funktioniert auch und eigentlich kann ich ja im System mitspielen. Das ist so ein bisschen, wie ich es auch mit Innovation in der Pflege an sich erkläre. Der wirklich möchte, dass sich ein hoher Patientennutzen, Nutzen für den Menschen einstellt, dass sich da etwas verbessert, für den ist das eine Option, mit uns diesen Weg zu gehen, sich besuchen zu lassen, sich erstmal informieren zu lassen von der Firma 420. Da kommt, ist auch eine Krankenschwester, die auch in der Schmerzmedizin groß geworden ist, die es den Pflegenden erklärt. Gibt es auch einen Arzt, der dann ebenfalls einen Hausarzt in deiner Pflegeeinrichtung mit begleiten kann und auf Augenhöhe diesen Dialog führt. Wer das möchte, der kriegt das. Wer das nicht möchte, der ist auch Marktteilnehmer. Der kommt auch zurecht. Der darf auch weiterhin seinen Versorgungsvertrag aufrechterhalten. Es gibt ja kein Bestrafungssystem seitens der Krankenkassen, dass man sagt, okay, du wendest schulmedizinische Präparate an, aber sie führen leider nicht zum Erfolg. Dann sagt man ja, es ist halt so, da kümmert sich auch keiner drum. Also man muss schon wissen, auf welcher Seite man steht. Und wenn man eher der Vertreter ist, dass man sagt, okay, das Wohl der Patienten und Qualität im Leben, das sind für mich Dinge, die bei mir auf der Fahne zumindest ganz oben stehen, dann haben wir hier eine echte Option.
Ja, genau. Ich glaube, dass viele jetzt unterschreiben würden, dass sie die Lebensqualität der Bewohnerinnen und Bewohner erhöhen möchten oder so das Beste rausholen möchten. Aber ich glaube, es bestehen einfach Berührungsängste. Hm. Ne?
Das ist so, wenn ich kurz einhaken darf, sind, glaube ich, mehrere Dinge, die hierzu geführt haben auch. Das eine ist die Politik. Also man spricht ja wenn du heute guckst, in den Medien wird immer über Cannabis gesprochen. Zum April letzten Jahres sind allerdings zwei Gesetze verabschiedet worden. Einmal das MedCanG, das gibt zwei unterschiedliche Gesetze in einem, sozusagen, ist das heute, das Gefühl. Es ist aber gar nicht so. Es ist verabschiedet worden einmal für den Freizeitgebrauch, nämlich man darf selber zu Hause drei Pflanzen anbauen. Es gibt Social Clubs und so weiter. Und es ist einmal für den Medizinaleinsatz. Ne? So, das war der Spagat, den man da gemacht hat. In den Medien wird das aber immer aufgegriffen, als wäre es eins. Das heißt, es wird immer gegen Cannabis gebasht. Den niedrigschwelligen Zugang. Damit meint man heute allerdings wirklich für den Freizeitkonsum. Das ist das eine. Das andere ist, dass die Branche Milliarden eingesammelt hat weltweit und erstmal Milliarden auch, muss man wirklich sagen, verschleudert hat für Marketingmaßnahmen. Was es nicht gemacht wurde im ausreichenden Maße, dass man direkt auf Daten sammeln gegangen ist. Da haben wir vor 2 Jahren mit angefangen in der Branche, weil man erkannt hat, nur weil man es marketingtechnisch durchdrücken möchte, dass die Regulatorik und Politik vielleicht andere Ideen hat. Also ist man dann mal wieder auf den Trichter gekommen, was wollen die Menschen? Sie wollen einfach valide Daten haben. Und die Ärzte kennen das ja auch seit Jahren oder seit Jahrzehnten nicht anders, sondern es werden Daten, es werden Tests gemacht, dann werden klinische Studien gemacht und dann wird gesagt, alles klar, ne, kannst du bedenkenlos in Anführungsstrichen dann und dann einnehmen. Es gibt die und die Nebenwirkung. Und da müssen wir im Cannabis auch hin und deswegen auch die Idee, an den Formfaktoren zu arbeiten und gerade für den Einsatz im Pflegeheim. Nämlich, was wollen die Ärzte dort auch? Sie wollen ein dosierbares Produkt haben und sie wollen etwas haben, wo jeder Bewohner jeder Altersstufe noch gut mitmachen kann, nämlich an einem Device ziehen sozusagen und nicht halt, ne, roll dir mal einen Joint, lieber älterer Bewohner oder liebe ältere Bewohnerin, weil da sind die auch gar nicht zu in der Lage. Das heißt, wir haben mit Sascha vor 3 Jahren oder 4 Jahren angefangen, an diesem Thema hier rumzudoktern, rumzuentwickeln, haben auch die ersten Gespräche geführt mit Sascha zusammen und haben dann erstmal festgestellt, sagt das immer sozusagen die Rules of Engagement, also wie funktioniert der ganze Bereich Pflege eigentlich? Es ist nicht damit getan, den Betreiber nur ins Boot zu holen, sondern du brauchst den Vertrauensarzt vor Ort, du brauchst die heilversorgende Apotheke vor Ort, die muss ins Boot genommen werden und du brauchst natürlich die Heimleitung selber vor Ort, die natürlich auch eine ganze Menge Mitspracherecht hat. Wenn du die 4 vernünftig ins Boot holst, dann kannst du wirklich ein vernünftiges Konzept draus bauen. Wenn du es nicht hast, ja, dann vergiss es einfach. So, das waren so ein bisschen die Learnings und du brauchst das richtige Device dafür. So, und jetzt kommen wir gerade auch wieder in das Spiel Krankenkassen. Wir haben es halt hinbekommen, dass das der erste zugelassene medizinische Vape ist. Ne, das sind immer mit PZNs, das sind diese Nummern, die du brauchst. Und das haben wir nicht nur für das Device selber, sondern für alle 3 Teile. Ja, also für die Kartusche, da wo es reinkommt, für das Mundstück und für die Batterie. So.
Das ist ein zertifiziertes Medizinprodukt, was ihr auf den Markt gebracht habt, ne?
Genau. Völlig korrekt. Warum auch? Weil die Krankenkassen das brauchen, damit die auch sagen, alles klar, wir erstatten das. Ja, das war auch eine Voraussetzung dafür. So, und das ist einfach das Thema, warum Berührungsängste. Und wir sehen das ganz klar. Wir haben vor einem Jahr das Thema Cannabis im Alter ins Leben gerufen, wo wir zu ganz vielen älteren Menschen auch hingefahren sind, um Videoaufnahmen mit denen zu machen. Über 100. Ja, also die es wirklich effektiv nutzen. Das ist immer dieses Thema, tu Gutes und sprich darüber, dass wir das mal sichtbar gemacht haben. Also wir haben eine Datenbank mittlerweile von über 100 Gesprächen mit Menschen jenseits der 65. Ganz verschiedene Krankheitsbilder, wo die mal gesagt haben, wo es ihnen im täglichen Einsatz hilft.
Auch aus Pflegeeinrichtungen?
Auch aus Pflegeeinrichtungen, die waren auch dabei, im Norden oben weiter. wo wir da mal angefangen haben. Man muss ja irgendwie anfangen und dann hast du jemanden, der das mit dir versucht und dann nutzt man das natürlich gerne. Und mit Sascha machen wir das jetzt insoweit. Sascha haben wir kennengelernt, als er noch in einer anderen Funktion mal tätig war, bei dem größten europäischen Pflegeheimbetreiber, nämlich der Corian-Gruppe. Und da haben wir damals schon die Idee entwickelt. Jetzt ist die Corian mit der Größe etwas langsam gewesen. Kannst du dir vorstellen, wie lange wir da schon im Hintergrund dran rumarbeiten. Dadurch, dass Sascha jetzt aber ja eine neue Funktion hat und auch als Vorstand agiert, ist das Ganze natürlich ein bisschen leichter gefallen uns. Aber du siehst auch, wenn du da jetzt Geschwindigkeit draufbringst mit allen Themen, die wir jetzt im Hintergrund ermöglichen, dann funktioniert's. Also wir haben viele, viele Piloten mittlerweile am Laufen, sammeln die ersten Daten und das darf ich so sagen hier, glaube ich, wir haben nicht ein negatives Feedback bis dato. Das ist echt krass.
Da möchte ich gerne mal noch ein bisschen tiefer reingehen. Gerade im Kontext Pflegeeinrichtung. Sascha, kannst du mal erzählen, hast du eine bestimmte Pflegeeinrichtung im Sinn, wo das von mehreren Bewohnerinnen und Bewohnern schon so genutzt wird?
Ja, wir haben zweierlei. Wir haben den Überraschungseffekt. Wir machen eine Infoveranstaltung, klären über das Thema auf und dann zeigt jemand auf und sagt, das kennen wir bereits. Es wird, häufig hast du die Story so, dass der Bewohner das selbst für sich organisiert hat. Er hat selbst nach Antworten gesucht für wichtige Fragen in seinem Leben, zum Beispiel, warum geht's mir so, wie es mir geht und mein Arzt hilft mir nicht wirklich suffizient. Dann sucht man sich komplementäre Literatur und Zugänge. Heute ist das ja relativ einfach, soziale Medien, da kann man natürlich auch viel Unfug lernen und vor die Nase bekommen. Aber dann ist es oftmals so, dass Patienten sich selbst schon einen Weg gesucht haben, sich das Material beschaffen, auf Privatrezept beispielsweise, und das entsprechend konsumieren. Hier entsteht die erste Handlungsunsicherheit und das ist dann zu beobachten, dass die Mitarbeiter uns sagen, ey, dankbar, toll, dass ihr jetzt damit um die Ecke kommt, uns zu helfen, Strategien zu erlernen, wie man suffizient eine solche Therapie als Pflegefachperson, als Pflegehilfsperson begleitet. Worauf muss man achten? Was ist eben wichtig? Vorschriften, die es da zu beachten gibt, etc. pp. Zweite Sorte sind dann die, die jetzt neu einsteigen mit dem Thema. Das heißt, zusammen mit den Ärzten werden Menschen identifiziert und man sagt, da wird es jetzt echt gut passen und da können wir es dann auch mal entsprechend ausprobieren. Dann wird das sogenannte Titrationsverfahren eingeleitet. Das heißt, das Extrakt, was empfohlen wird, wird ausgewählt und man fängt mit der sogenannten Dosisfindung an. Und das ist jetzt nichts anderes, als da auch die richtige Insulindosis irgendwie im Tagesverlauf zu finden, sage ich jetzt mal. Das ist jetzt weit hergeholt, aber so kann man sich das ungefähr vorstellen oder die Einstellung des Blutdrucks, bis man dann ein bestimmtes Level und Parameter erfasst hat. Aber klar wird auch jetzt an dieser Stelle, wenn ich nicht voll auf eine diagnoseorientierte, sondern auf eine Lebensqualität adaptierte Geschichte auf bin, dann brauche ich doch die Pflegenden, die vor Ort sind. Die müssen doch die entsprechenden Faktoren kennen, woran ich beobachten kann, dass die Therapie tatsächlich suffizient funktioniert. Herausfordernd wird es dann da gehen wir aktuell noch nicht dran in das Thema, wo du es mit Menschen zu tun hast, die jetzt nicht in der Lage sind, sich klar zu artikulieren, zu sagen, wie geht es mir, was verändert sich und so weiter. Das Thema wird kommen, weil auch da gibt es beobachtbares Verhalten. Wir hatten uns ja dazu ausgetauscht, alleine, was jetzt irgendwie verspeist wird zum Frühstück, zum Mittag, zum Abendessen. Ich denke mal, das ist etwas, was auch für die Mitarbeiter in der Hauswirtschaft denen ganz gut tut, wenn sie dann sehen, dass die Leute wieder mit Appetit am Tisch erscheinen beispielsweise und dort ordentlich an ihrer Gewichtskompensation arbeiten können. Das sind Dinge zumindest, die man gut beobachten kann. Das sind so die ersten Erfahrungen, die wir jetzt auch damit haben.
Aber Sascha, für dich so als Pain-Nurse auch, eigentlich verstehe ich dich so, man muss das ganze Thema ein bisschen aus der Tabuzone rausholen und so als gleichwertig eigentlich betrachten mit anderen Therapien, die so auch ganz normal gewählt werden, wo sich vielleicht keiner also wirklich Gedanken macht, ist das jetzt gut, ist das jetzt sinnvoll, sondern das wird dann so vom Arzt, von der Ärztin verordnet oder empfohlen und dann macht man es halt und du sagst, ja, der Blick muss vielleicht auch mal woanders hin. Ne? Was gibt's noch für Optionen? Das wäre eine. Und das einfach mal rausholen aus der Tabu-Ecke und einfach informieren auch. Ne?
Hatte bei unserem Talk ja auch den Vergleich gezogen zum Morphin-Mythos, dass ich dort Folien habe von einem der namhaftesten Pflegeforscher im Bereich der Schmerzmedizin, Professor Dr. Jürgen Osterbring. Das sind also uralte Screenshots, die ich mir schon bei seinen ersten Vorträgen gemacht habe. Die kannst du heute noch zeigen. Die sind immer noch aktuell, weil es diese Mythen in der Schmerztherapie und den Mythos des Morphiums immer noch gibt.
Kannst du mir mal erklären für jemanden wie mich, der sich da nicht so
auskennt? Morphium macht abhängig, Morphium macht süchtig, Morphium wird nur gegeben, wenn nichts anderes mehr hilft. Morphium wird immer erst dann gegeben, wenn man sagt, okay, ich bin jetzt hier Ende Gelände, morgen ist es dann vorbei. Das sind so Mythen.
Das dachte ich auch, um ehrlich zu sein.
Ja, das stimmt aber eben nicht, sondern wenn man das jetzt ordentlich verpackt, also wenn man jetzt mal ein Medikament nimmt wie Fentanyl, mehrfach potenziertes Morphin, packt es in eine Membran mit einem Pflaster und führt also eine x-fache potenzierte Dosis dieses ursprünglichen doch mythisch besetzten Medikamentes dem Körper zu, erreicht eine suffiziente Schmerztherapie, das heißt Schmerzfreiheit im besten Fall, der Patient ist wieder mobil, kann seinen Aktivitäten des täglichen Lebens nachgehen, da kräht kein Hahn nach, dass ich eigentlich randvoll mit zum Anschlag mit einem Medikament versorgt wurde, was ich vorher noch in einer Sekunde stark abgelehnt habe. Dem kann ich nur durch Aufklärung, durch Information, durch Erkenntnisse ein Stück weit beikommen und das muss ich iterativ immer wiederholen. Das ist auch nicht mit einmalig getan. So etwas muss tatsächlich wachsen.
Aber da müssen wir mal ganz kurz, ich brauche jetzt mal eine ganz kurze Differenzierung, weil es gibt ja auch wirklich in Amerika diese, war das auch Fentanyl oder war das
ja,
anderes? Da gibt es doch
hat natürlich Missbrauchpotenzial, genau.
Ja, also das wurde ja auch am Anfang ganz normal verschrieben gegen Schmerzen und dann sind die Menschen hochgradig süchtig geworden. Da müsstest du mal vielleicht mal kurz nochmal sagen, was ist da der Unterschied zu dem, was du gerade genannt hast?
Ja, also wenn ich jetzt das Medikament, das Fentanyl als Pflaster jetzt in der klassischen Schmerztherapie verwende, dann gibt es dafür ein BTM-Rezept, es gibt eine Verordnung und in der Verordnung steht drin, wie häufig dieses Medikament dem Patienten unter Anwendung von bestimmten Kriterien zugeführt werden soll. Das Pflaster wird geklebt. Verbleibt 72 Stunden. Ich weiß also genau, wie viel Wirkstoff wird jetzt über diese Membran in den Körper abgegeben, erreicht dann die Blutbahn und kann dort seine entsprechende Wirkung erzeugen. Dann muss der Wechsel erfolgen nach einer vom Hersteller vorgegebenen Frequenz und Muster. Jetzt kommt das Problem, dass dieses Pflaster, das abgemacht wird, immer noch Restwirkstoff, hochpotenzierten Restwirkstoff beinhaltet. Und wenn sich jemand unter kriminologischen Voraussetzungen jetzt diesem alten Pflaster in einer Menge mehreren Pflastern bemächtigt, dann sind die Jungs und die Damen ganz pfiffig darin, diesen Stoff zu extrahieren und ihn für andere Zwecke einzusetzen. Und da ist Fentanyl eben ein Faktor, ein hochwirksames Medikament, was eben leider in der pathologischen Form der Anwendung dann zu hochgradigen Komplikationen dann wiederum führen kann. Also ein Medikament, was lege artis benutzt wird im normalen medizinischen Kontext unter suffizienter Überwachung inklusive der korrekten Entsorgung des Präparates, da sind wir out of range von dem, was wir irgendwo aus Amerika gehört haben.
Aber Cannabis ist ja kein Opiat, oder? So, wenn ich euch jetzt richtig verstanden habe. Genau, und es hat auch gar nicht, es hat, so wie es verabreicht wird, zum Beispiel mit eurer Vape, hat es ja, glaube ich, auch gar nicht so ein süchtig machendes Potenzial, oder?
So, Cannabis ist, jetzt wenn wir über Süchte sprechen, also wirklich einer der Stoffe, die mit am wenigsten abhängig machend sind. Also man hat fast gar keine körperliche Abhängigkeit von Cannabis. Also wenn ich 10 Jahre Cannabis zu mir nehme und das dann von einem auf den anderen Tag nicht mehr mache, dann schwitze ich 2-3 Tage, das war's. Also an rein körperlicher Reaktion. Geistig ist das natürlich, je nachdem, was für ein Umfeld ich mich gerade befinde, eine andere Geschichte. Also ich kann schon eine psychische Abhängigkeit davon haben, weil ich aber gewöhnt bin, dieses Ritual durchzuführen, mir da was zusammenzudrehen, zu rauchen und so weiter und so fort. Aber wie gesagt, von der ganzen Suchtstoffe her, also nicht mal ansatzweise in der Nähe vom Nikotin, wenn es um Sucht geht, Alkohol genauso wenig, also aus dem Kontext ist das immer so schön verzerrt und auch medial, da in Europa ganz viele Leute Cannabis immer mit Tabak mischen und das dann rauchen, kriege ich meine vermeintliche Abhängigkeit vom Nikotin, der halt auch da drin ist, aber nicht vom Cannabis an sich. Wenn ich jetzt Cannabis pur rauchen würde, hätte ich da einen ganz anderen Effekt. Und das ist halt auch zum Beispiel etwas, was Leute dann komplett vermischen oder wo man sagt, ja, Cannabis macht total abhängig. Ja, wenn ich es mit Tabak zusammen konsumiere, ja, weil dann macht der Tabak nämlich abhängig. Aber das Cannabis per se überhaupt gar nicht.
Ja. getrunken. Und dieses Medizinalcannabis, habt ihr jetzt das Gefühl, es kommt ein bisschen aus der Schmuddelecke, sage ich mal in Anführungsstrichen, langsam raus, oder müsst ihr noch gegen viele Widerstände ankämpfen?
Es sind immer noch viele Widerstände, also es ist definitiv besser geworden am Markt, das kann man nicht anders sagen. Also die Aufklärung, die funktioniert. Man ist ja auch in jeder Hinsicht dazu bereit, da auch sehr viel Energie und Zeit reinzustecken, was ja auch notwendig ist, sodass wir merken, dass es besser wird, aber es ist immer noch teilweise sehr polarisierend. Die Politik nutzt es einfach immer noch als einfaches Thema, um sich zu profilieren. Also die hauen natürlich auch, die sind ja nicht blöd, auf die Schwächsten drauf. Lange die schwächste Lobby gehabt überhaupt. Mittlerweile ist das auch ein bisschen anders. Also so leicht hauen die da auch nicht mehr drauf. Aber es sind immer noch auch gerade bei vielen Ärzten, weil es ist eine sehr individuelle Therapie. Es sind viele unterschiedliche Sorten auf dem Markt. Die wirken alle ein bisschen anders, weil jeder hat ein paar andere Terpene noch drin und so weiter und so fort. Und da machen sich ungern die wenigsten die Mühe, das wirklich herauszufinden, auch als Arzt. Die sind eher so, da kriege ich einen Zettel, da steht was drauf, Aspirin, dreimal, tschüss und nach mir die Sinnflut, kann ich um 5 Uhr Feierabend machen. Das ist aber auch normal, das gehört dazu und da werden wir noch 1, 2, 3, 4, 5 Jahre ein paar Bretter bohren müssen. Also wir haben jetzt auch gerade ganz kurz mit dem Professor Dr. Nagel, stehen wir da vor dem Abschluss, dass wir wirklich einen festen Lehrstuhl zum Thema Cannabis-Therapie an einer Uni einrichten und den auch finanzieren. Das ist auch wieder ein nächster Schritt, um das Thema nachhaltig wirklich zu festigen und zu etablieren.
Der Professor Nagel ist wer?
Das ist zum Beispiel der Schirmherr von unserer, wir haben eine Gala-Veranstaltung einmal im Jahr und den konnten wir gewinnen, da Schirmherr zu werden. Er selber ist einer der bekanntesten Transplantateure, also hat Organtransplantationen schon oft durchgeführt und ist mit einer ganz besonderen Transplantation relativ bekannt geworden. Er hat nämlich bei einem Säugling, ich meine, es wäre eine Niere gewesen, also irgendwie 1,5 Jahre kleines Kind, eine Nierenverpflanzung gemacht. Und da hat er dann auch im Anschluss teilweise mit Cannabis als Schmerzmittel gearbeitet. Daher kannte er das Thema, war dem auch sehr aufgeschlossen gegenüber. Und weil das hatten wir auch schon mal gemacht, ich kann da nicht hingehen als Nicht-Arzt und Ärzte davon überzeugen. Also ich muss ein paar Multiplikatoren haben, die dann natürlich auch Ärzte sind, die Erfahrungen haben. Und deswegen haben wir uns natürlich da auch mit einigen zusammengetan bei der Aufklärung, um das noch weiter voranzutreiben. Und er ist da einer unserer besten Befürworter. Und wie gesagt, an einer ihm verbundenen Uni sind wir da jetzt gerade dran, das wirklich zu etablieren, dass das ein fester Bestandteil wird, weil praktischerweise, wenn diese Uni diesen Lehrstuhl eröffnet, wird dann auch Cannabis-Therapie an allen anderen Universitäten Bestandteil vom medizinischen Grundstudium sein, sodass man dann auch wieder weiter für Aufklärung sorgen kann. Und dann in 10 Jahren, denke ich mal, bin ich mir relativ sicher, dass wir das Thema so weit aufgeklärt haben, dass wir da nicht mehr so viele Widerstände haben.
Und ich meine, es ist ja gut, wenn das auch wirklich wissenschaftlich alles evaluiert ist. Ne? Das ist ja nur von Vorteil. Ne? Ich meine,
das ist so.
Es muss ja auch, die Kassen zahlen es ja auch nicht, wenn der Nutzen nicht erwiesen ist.
Nee, ne? Natürlich. Natürlich.
Ja. Wobei, da muss ich jetzt sagen, also du hast vollkommen recht, Olga, aber der Satz ist ja schon sehr lustig. Wenn es nicht erwiesen ist, trotzdem werden, hatte Sascha eben auch schon angesprochen, was hier in Deutschland an Medikamenten verschrieben wird von Ärzten, wo der Nutzen wirklich nicht nachgewiesen ist, ist wirklich, finde ich, krass. Du hattest ja Sascha eben was gesagt zum Thema, vielleicht liegt es ja am System, was das ja so sehr schön politisch formuliert, was hier gerade schiefläuft in Deutschland, ja. Aber darum geht's gar nicht. Also wir sagen nicht hier, wir sind hier angetreten, um hier irgendwie Big Pharma ans Schienbein zu treten und Opiate sozusagen hier aus dem Leben verschwinden zu lassen. So verbohrt sind wir auch nicht. Da wissen wir auch, dass wir das nicht gewinnen können, sondern wir sagen, es ist halt eine Therapieoption, eine zusätzliche, die aber sehr, sehr gut aus unserer Sicht funktioniert. Und du hast schon recht, Olga, dafür musst du natürlich Daten und Fakten liefern. Und zum Thema Professor Nagel noch 2022 auch das Bundesverdienstkreuz erhalten. Also wir haben mittlerweile eine ganze Menge an Befürwortern, die auch sehr, sehr renommiert sind, auch aus der Ärzteschaft. Und das muss man schon sagen. Wir haben vor 3 Jahren mal die Möglichkeit bekommen, hier beim SC Paderborn, die spielen in der 2. Liga Fußball, dort Trikot und Hauptsponsor zu werden. Seitdem sind wir auch vorne auf der Brust. Damit haben wir angefangen. Das war schon schwer genug, da hinzukommen. Aber seitdem, das muss ich auch sagen, hat sich das Thema durchaus sehr, sehr stark verbessert, was das Thema Stigmatisierung angeht, wo Thomas allerdings gerade eben recht hat. Die Politik nutzt es dann doch, auch mit dem Regierungswechsel hat das Bundesgesundheitsministerium hast ja immer so diese 100 Tage, was habe ich dann erreicht vom Wahlprogramm? Da haben sie sich, glaube ich, ein bisschen einfacher vorgestellt, das Thema wieder rückabzuwickeln. Da sind sie dann doch auf harte Widerstände gestoßen, auch berechtigt natürlich. Von daher, was ich sagen kann, ist doch leichter geworden, mit dem Thema Cannabis durch die Tür zu kommen.
Ah, aber ich dachte, diese Widerstände wären gegen diesen Freizeitkonsum gerichtet. Also ja. Wäre das dann, hätte euch das dann trotzdem auch getroffen, wenn die das tatsächlich alles wieder zurückgenommen hätten?
Das vermischt sich alles. Nee, also wenn die das zurückgenommen hätten, wir hatten ja auch schon Erfolg in einem Markt, wo das so noch nicht existiert hatte, diese Teillegalisierung 2024. Also wir haben ja schon 2019 gegründet, waren auch schon vor 2024 erfolgreich. Hätte uns das Leben jetzt bezüglich Dokumentation und Berichtswesen wieder schwerer gemacht, wenn sie es komplett zurückgedreht hätten. Aber der Markt an sich, es ging ja nicht darum, Cannabis wieder komplett zu verbieten, dass man es gar nicht einsetzen darf, sondern nur jetzt von der Verschreibungspraxis ein bisschen abgeändert, das Thema wieder ein bisschen schwieriger zu machen. Das war der einzige Hintergrund und die einzige Intention der Politik. Von daher, der Markt an sich hätte weiter funktioniert.
Super. Ja, das war sehr interessant für mich. Ich hab viel gelernt und ich glaube, ich werde mich noch mehr ins Thema reinlesen. Vielleicht können wir dann nochmal sprechen. Und ich bin mal sehr gespannt, wo die Reise hingeht auch und ob das in 10 Jahren vielleicht wirklich einfach eine Option ist, die automatisch auch mit in Betracht gezogen wird für Bewohnerinnen und Bewohner von Pflegeeinrichtungen.
Ja. Also ich drücke uns da allen die Daumen. Es gibt so schöne Beispiele aus Israel. Da gibt es wirklich ein Pflegekonzept. Die Bewohner, die bauen dort das Cannabis gemeinsam mit den Pflegern an. Es wird wirklich bis zum konsumfähigen Produkt dort auch weiterverarbeitet. Und dann konsumieren die das auch. Und sowohl Patienten als Bewohner als auch die Pfleger sind die entspanntesten Betreiber der Welt, würde ich mal sagen. Da gibt es auch schon ganz viele aus Europa, die sich das vor Ort angeguckt haben, dieses Konzept. Es funktioniert wirklich, gerade im Alter, was auch Aktivierung und so weiter angeht. Also wir hoffen wirklich, dass das Thema den Stellenwert in unserer Gesellschaft erhält, den es auch verdient hat.
Wie jetzt also, die konsumieren das zusammen? Die rauchen das zusammen oder die vapen das zusammen oder die
beides,
essen Kekse?
Das ist möglich. Die machen auch Tropfen oder Hasch daraus und schmieren sich das aufs Brot. Ehrlich gesagt, also da gibt's keinen Biss. Die sind ja, wie gesagt, was sowas angeht, ist es in anderen Ländern einfach ein bisschen, ich muss mal ausdrücken, die sind ein bisschen mutiger, was sowas angeht. Wir Deutschen, wir sind ja sehr verkopft. Wir brauchen erstmal ganz lange Zeit, bis wir ganz viele Regeln aufgeschrieben haben, bis wir uns sicher fühlen und dann denken, oh, jetzt können wir es mal ausprobieren mit den vielen Regeln. Da sind andere Nationalitäten einfach anders gestrickt. Die probieren einfach mehr aus und gucken dann, was passiert und merken, oh, so schlimm ist das gar nicht. Und dann gibt es vielleicht 2, 3 Regeln, wie man das Ganze dann im echten Alltag umsetzen kann. Da haben wir einfach ein anderes Konzept hier in Deutschland.
Ja, das, was du aus Israel erzählst, das kann ich mir tatsächlich gerade gar nicht so gut vorstellen. Also, dass jetzt hier in der Pflegeeinrichtung in Deutschland jemand so ein Vape, so ein Medizinprodukt-Vape hat, kann ich mir total vorstellen. Aber dass die da alle zusammen irgendwie vor der Einrichtung sitzen und kiffen, da habe ich ein bisschen Schwierigkeiten, mir das vorzustellen.
Ja, das ist, das war ganz abschließend vielleicht, aber das war ja die Intention. Ne? Also, das war so ein bisschen, wir haben in Israel geschaut. Dann mit Sascha zusammen, natürlich mit seinem sehr profunden Wissen hier, haben wir folgende These aufgestellt, nämlich 2 Sachen. Erstens, die Bewohner vom Heim es gibt 3 ganz große Indikationen dort. Das erste ist chronische Schmerzen. Das zweite ist Schlafmangel. Ja, und das dritte ist, dass die halt kein Hungergefühl mehr verspüren. So, das ist das eine. Und das andere ist, also das jetzt aus der Bewohnerbrille. Alle 3 Sachen kriegst du, wenn du richtig einstellst, mit medizinischem Cannabis super hin. Das ist das eine. Das war der eine Will. Andere Seite ist aber Betreiberseite. Also wann haben die, also die haben ja, ne, Betreiber haben heute auch eine ganze Menge Reihe an Problemen, unter anderem auch, um Personal zu finden, das ganze Thema Bürokratie einhalten und so weiter. Aber mal davon ab ist, dass die, auch da war die Idee sozusagen, was passiert denn, wenn wir die Bewohner sehr vernünftig eingestellt haben und wenn du mal in einem Heim warst, wann geht da richtig der Punk ab? Das ist nachts. Da haben die Pfleger und Pflegerinnen am meisten Stress. Also da ist richtig Stress. So, wenn du es aber hinkriegst, dass die Mehrzahl deiner Bewohner, dass die nachts durchschlafen und ruhig schlafen, und nicht verwirrt sozusagen über die Gänge huschen, oder auch sonstige Sachen rumschreien, es gibt ja alle möglichen Themen dort. Das war das Zweite, dass man sagt, man hilft dem Betreiber im Ungemeinen hiermit. Ja, also du hast eine Win-Win-Win-Situation am Ende des Tages. Und das war die, damit sind wir rangegangen vor 4 Jahren, weil wir natürlich in Israel und anderen Ländern geschaut haben, wie sind die Konzepte dort, und du hast vollkommen recht, dass wir das hier 1:1 implementiert bekommen mit dem deutschen System, der deutschen Denke, das war ja völlig klar, ja, dass wir es nicht hinbekommen. Aber trotzdem kannst du ja sehen, dass es funktioniert und es dann sozusagen an die deutsche Regulatorik anpasst. So, dafür haben wir jetzt 4 Jahre gebraucht. Aber wir sind jetzt da.
Ihr seid jetzt da. Genau. In diesem Sinne, ich würde sagen, das ist ein schönes Schlusswort. Ich bedanke mich ganz herzlich, Sascha, Thomas und Thorsten. War eine sehr interessante, spannende Folge jetzt auch für mich. Ich habe, obwohl ich mit Sascha schon 2-mal gesprochen habe, jetzt noch viel mehr gehört und möchte mich ganz herzlich bei euch dafür bedanken, dass ihr hier im Podcast wart.
Ja, dann das geben wir zurück. Und wenn du möchtest, weil das machen wir immer, komm doch gerne mal nach Paderborn und schau dir mal die Produktion bei uns an. Ich glaube, danach hast du noch ein bisschen einen anderen Aha-Effekt. Mit eigenem Fremdlabor, also Third-Party-Laboren, mit Reinräumen, alle wirklich total vermummt. Ich glaube, danach wirst du noch mal ein bisschen anderes Bild haben über das Thema medizinisches Cannabis.
Vielen Dank für die Einladung.
Ich dann bis morgen.
Ich sag tschüss.
Ciao, Olga.
Okay, tschüss.